Willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Mein Name ist Markus, ich bin einer der Gesellschafter und Partner von M19, der Manufaktur für Organisationsberatung. Und heute möchte ich gerne mit meinem Kollegen Thomas über das Thema Change und Verlust sprechen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Thomas. Ich bin Mitgründer von M19, Psychologe und Psychoanalytiker und freue mich, dass wir heute zusammen darüber nachdenken.
Ja, Thomas, wir starten ja immer in unsere Podcast-Unterhaltungen und Gespräche mit der Frage, welche Fragen wollen wir heute behandeln? Vielleicht zur Orientierung für uns, aber auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute. Wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das nicht so ganz alltäglich ist oder über das wir nicht so gern sprechen, ganz generell als Menschen, glaube ich, als soziale Wesen, Verlust. Und du hast in der Vorbereitung so schön gesagt, na, natürlich machen wir das ganz transparent. Was hat uns oder wer hat uns dazu inspiriert? Das war der Soziologe Andreas Reckwitz mit seinem Buch Verlust oder Verluste. Ich glaube, er nennt in seinem Untertitel nochmal ein Grundproblem der Moderne. Wir hatten in der Vorbereitung nochmal überlegt, ist es vielleicht auch ein Grundproblem im Umgang mit Change oder Veränderungsprozessen? Wir wollen ja heute auf drei Fragen schauen in diesem Kontext. Und die erste Frage wäre mal zu klären, was verstehen wir eigentlich unter Verlust? Die zweite Frage, was hat denn in der Arbeit mit und an Veränderungen mit der Change-Arbeit, was hat die mit Verlust zu tun? Und was bedeutet vielleicht dieser Verlustbegriff, den wir uns gleich nochmal näher anschauen, tatsächlich für Veränderung selbst? Wir versuchen es aufzuschlüsseln und nähern uns dann dem Erkenntnis oder dem Erkenntnis, vom Erkenntnistheoretischen könnte man sagen, zur Erkenntnis im Umgang mit Veränderungsprozessen.
Und ich versuche jetzt mal mit der ersten Frage loszulegen. Was verstehen wir unter Verlust? Und um das einzuordnen, ist es gut, sich zu vergegenwärtigen, dass wenn wir zusammen in einer Organisation arbeiten, in einer Firma miteinander Aufgaben erledigen oder in der Verwaltung die Dinge verwalten, dann gibt es immer soziale Praktiken oder Abläufe, die wir wiederholen. Das heißt, ganz bestimmte Vorgänge werden nicht einmal, sondern immer wieder gemacht. Und durch das immer wieder Wiederholen entstehen auch die Strukturen. Wir machen eine Montagsbesprechung, wir legen unsere Ziele fest, wir kontrollieren am Montag drauf, ob wir sie erreicht haben. Das ist ein ganz spezifisches Vorgehen, wo sich etwas wiederholt. Auf der anderen Seite merkt man ja auch, dass wenn was nicht gut genug funktioniert, dass man etwas Neues hinzunehmen muss. Also soziale Praktiken oder Social Doings, wie Andreas Reckwitz es sagt, sind ja auch nicht immer dieselben, sondern sie können verändert werden und etwas Neues hinzubekommen. Und wenn man sich jetzt also vornimmt, dass man diese gemeinsamen Besprechungen nur noch online macht, dann ändert sich das Social Doing, dann ändert sich die soziale Praktik und neben den persönlichen Sitzungen kommen jetzt vielleicht Online-Sitzungen hinzu. Mhm. Das ist der zweite Teil von den drei Teilen. Und der dritte Teil, den ich jetzt schon angedeutet habe, besteht darin, dass eine soziale Praktik verschwindet. Also wir könnten feststellen, es ist viel praktischer, sich online zu treffen. Niemand muss mehr aus der Heimat heranfahren, um uns persönlich zu sehen. Und es könnte dann sein, dass das persönliche Treffen langsam verschwindet und wir uns nur noch online treffen. So gesehen muss man, glaube ich, darüber nachdenken, bevor man über Verlust spricht, dass unser sozialer Alltag ganz natürlich aus Wiederholungen, Neuhinzunahme von Praktiken und Verschwinden von Praktiken besteht. Und dass eine Praktik, die verschwindet, häufig auch einfach vergessen wird.
Mhm. Man könnte also sagen, nicht alles, was verschwindet, ist schädlich oder schlimm. oder gleichzeitig ein Verlust. Wir haben ja schon ein paar Mal diskutiert, manche Dinge verschwinden und sie schmerzen nicht. Manche andere Dinge verschwinden und sie schmerzen sehr. Erst dann könnte man sagen, es tritt ein Verlust ein, ohne das jetzt mal näher auszudifferenzieren.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Ob etwas, was verschwindet, als Verlust wahrgenommen wird, hängt von der emotionalen und kognitiven Bewertung der Menschen ab, für die was verschwindet. Man könnte mit Sigmund Freud sagen, bevor man etwas als traurig und fehlend erlebt, muss man es positiv besetzt haben. Man muss eine libidinöse Bindung daran haben und es muss etwas sein, woran einem was liegt. Nun könnte es zum Beispiel sein, dass das Verschwinden des persönlichen Treffens als Verlust wahrgenommen wird, weil es so schön ist, gemeinsam vorher den Kaffee zu kochen oder sich kurz bevor der erste Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, über das Wochenende zu unterhalten. Das heißt, es gibt eine emotionale Bindung an diesen Teil des Treffens. Und wenn dieses Treffen so nicht mehr stattfindet und man auch online dafür keine Zeit nimmt, dann kann es als schmerzlich erlebt werden. Dann wird es ein Verlust. Und ein Verlust löst immer unterschiedliche negative Emotionen aus.
Jetzt habe ich zwei Fragen an dich, Thomas. Die erste ist vielleicht, kannst du noch mal näher für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ausführen, was meinst du in dem Zusammenhang, wie hast du gesagt, eine libidinöse Bindung? Vielleicht, dass du dazu noch mal einen Satz der Erklärung sagst. Vielleicht starten wir mal mit dem. Die zweite Frage kommt dann noch.
Eine libidinöse Bindung habe ich dann, wenn ich einen Menschen oder eine Gewohnheit gerne mache, wenn es mir Freude macht, wenn ich mich daran binde, wenn es dadurch, dass ich es immer wiederhole, vielleicht auch sogar Teil meiner Identität wird. Ich bin einer, der sich immer mit dem ganzen Team trifft und von allen weiß, wie es ihnen geht. Also auf Deutsch gesagt, ist es etwas, was ich gerne habe und was mir eine hohe Bedeutung in meinem Leben ausmacht.
Die zweite Frage war jetzt, du hast ja unser Beispiel jetzt genommen, unserer Montagsrunde. Was haben wir während der Corona-Zeit gemacht? Natürlich online, wie alle anderen auch. Wir haben verschiedenes Gutes, Neues entwickelt, aber wir haben auch hier gemerkt, jetzt bin ich nämlich bei der Frage, dass wir dieses Social Doing oder der Beziehungspflege verlieren. Ist denn dann der Verlust, über den wir da jetzt sprechen, immer dadurch gekennzeichnet, dass es ein in der sozialen Gruppe ein Verlust von Beziehung ist? Beziehung zueinander, vielleicht sogar Beziehung zu Räumen, Räumlichkeit, könnte man das so sagen?
Ich glaube, dass der Verlust von Beziehung ein wichtiger Bereich ist. Es können aber auch andere Dinge verloren gehen. Nämlich eine bestimmte Art, wie ich einen Arbeitsgang erledige, dass ich Dateien ablege und dass ich Ordner habe und dass ich nicht alles im Teams-Link suchen muss und bearbeiten muss. Und es kann sein, dass ich eine Bindung daran habe, ganz schnell und ganz gewohnt mein Werkzeug wegzusortieren und wiederzufinden und dass ich verzweifle, wenn diese Ordnung durcheinandergebracht wird und ich viel länger brauche, um irgendwas zu finden. Von Verlust sprechen wir vor allem dann, wenn etwas irreversibel ist. Verlust heißt, es kommt nicht zurück.
Und wir unterscheiden oder erinnern uns nochmal an unsere Eingangssituation, als wir besprochen haben, nicht alles, was verschwindet, ist Verlust. Ich muss sozusagen erstmal diesen Schmerz des, das ist nicht mehr rückgängig zu machen, erleben, um den Verlust zu realisieren.
Genau, und ich würde einen Schritt weiter gehen. Bevor ich den Schmerz erlebe, habe ich vorher eine positive Bindung dran gehabt. Okay. Das ist das Allerwichtigste. Nur wo ich eine positive Bindung dran habe, hat das Zeug dazu, als Verlust empfunden zu werden.
zumindest für mich im Gefühl gerade, wir bewegen uns ja gerade darauf hin, auch auf die nächste Frage, an was hat denn das irgendwie mit Change und Veränderung zu tun? Wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen, über soziale Gruppe, Bindung in der sozialen Gruppe, Bindung an Dinge oder Routinen. Mir fiel sofort assoziativ ein, im Change sprechen ja wir viel von Ritualen, also welche Rituale haben sich etabliert, welche Routinen, welche ändere ich bewusst, um vielleicht in Richtung eines neuen Ziels mich zu bewegen. Was würdest du sagen, was müssen wir noch sagen? Ich denke gerade, als wir über das Buch von Reckwitz diskutiert haben, in unserem Vorgespräch, was mich ja mit am meisten beschäftigt hat, ja auch sehr selbstkritisch in meinem Umgang mit der Change-Arbeit, war, dass Reckwitz ja sagt, es gibt so sowas wie den Fortschrittsimperativ in unserer Gesellschaft. Und auch wenn wir an Change oder Arbeit in Change-Prozessen denken, gibt es ja immer so ein Versprechen, auch wenn wir jetzt durch die Change-Kurve gehen, am Ende gehen wir besser raus, als wir reingegangen sind, jetzt mal ganz plastisch und platt formuliert. Wie würdest du sagen, sollten wir dann uns nochmal damit auseinandersetzen, wenn wir über Veränderungsprozesse, über Arbeit in Veränderungsprozessen jetzt auch mit unseren Klienten und Kunden sprechen, wie gehen wir damit um mit diesem Versprechen, dass es immer besser wird? Ist es legitim, das zu tun? Oder was lernen wir also aus dieser Diskussion, die wir jetzt die letzten Wochen, Tage geführt haben, auf Basis dieses Buches, womit wir uns vielleicht anders auseinandersetzen sollten oder welche Perspektive wir noch stärker beleuchten sollten?
Ich finde das jetzt total wichtig, dass du Veränderungsarbeit in Firmen in ein gesellschaftliches Leben einbettest. Weil das Grundversprechen der Moderne heißt, die Zukunft wird besser als die Gegenwart und das ist nicht schlimm, diesen Übergang können wir machen. Und es kann sein, dass dabei etwas Unangenehmes zwischendurch passiert, aber das ist nicht so bedeutungsvoll. Wichtig ist, die Zukunft wird für alle immer besser. Diese Grundannahme kann dazu führen, dass wenn es mir selber nicht besser, sondern schlechter geht, ich innerlich protestiere und sage, Moment, das Versprechen heißt, es geht bergauf, für mich geht's bergab, da habe ich keine Lust zu. Das hat also vielleicht eine Folge für mein Engagement in meiner Firma. Auf der anderen Seite beschreibt Reckwitz ja auch sehr eindringlich, dass in der Spätmoderne die ersten Vorläufiger in den 70ern und ganz stark 2010ern hat, Folgendes sich ändert. Das Zukunftsversprechen wird brüchig. Zunehmend tritt eine Idee auf, es wird nicht immer besser, sondern die Zukunft wird schlechter als die Vergangenheit. Es dominieren Untergangsfantasien, es gibt zahlreiche Erschöpfungsverluste wie die Klimaveränderung, die alternde Bevölkerung und die Schwierigkeiten auch mit den Differenzen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, damit auch die Migrationsbewegung, die Zweifel aufkommen lassen, ob es wirklich immer besser wird. Und ich glaube, beide Kräfte, und damit komme ich jetzt zum Change, wirken unbemerkt mit. Entweder es wird immer besser, warum bei mir nicht, oder ich schaue mir ein Vorhaben an als Mitarbeitender und sage, ich glaube gar nicht, dass das was bringt. Ich glaube gar nicht, dass das in Richtung Verbesserung ist. Ich glaube, das hat sowieso keinen Sinn. Die Organisation hat vielleicht nicht so eine große Zukunft und es lohnt sich gar nicht, wirklich mitzumachen.
Also das Versprechen, dass es immer besser wird, liegt ja schon auch zumindest dem Arbeiten in der westlichen Hemisphäre seit der Industrialisierung zugrunde. Eigentlich wissen wir, dass es nicht immer besser wird. Wir sprechen sehr ungern über Gewinner-Verlierer-Thematiken. Wir haben ja auch gerade eine gesellschaftliche Diskussion, die sehr stark in diese Richtung geht. Reckwitz beschreibt es ja auch mal so treffend. je populistischer ich dann, egal ob jetzt gesellschaftlich oder vielleicht auch in einer Wirtschaftsorganisation bin, desto mehr schlage ich Kapital aus dieser Verunsicherung, ja, aus dieser Verlustangst. Heißt es jetzt, dass wir uns nicht auf die Verbesserung, auf den Fortschritt oder auf das Gute konzentrieren sollten? Oder heißt es eher, wir sollten beide Teile, ich denke jetzt wieder an die Yin-Yang-Symbolik gerade, also sowohl der Verlust als auch der Gewinn ist jeweils in einer Seite dieses Yin-Yang-Symbols enthalten. Oder sollten wir uns mehr auf die Balance zwischen diesen Teilen konzentrieren in unserer Arbeit? Ich meine, das sind ja grundlegende Dinge, dann zu sagen, wir kümmern uns auch mehr oder wir haben den Mut, ich formuliere es mal so, auch mehr auf die Verlustseite zu schauen, um sie besser verarbeiten zu können. Denn wir sagen ja auch als psychodynamische Beratung, ich muss mit der Emotion arbeiten. Wir haben ja mehrmals, glaube ich, auch im Podcast formuliert oder definiert, Real Work ist emotionale Arbeit. Ohne emotionale Arbeit ist es vielleicht Beschäftigung, aber keine echte Arbeit. Wie würdest du das sehen?
Für mich gibt es eine wichtige Verbindung zwischen der soziologischen Perspektive auf Verlust und der Frage, wird Verlust ausgeblendet oder kehrt Verlust übermächtig als negative Zukunftserwartung zurück? Und der psychodynamischen Perspektive, die sagt, wenn du eine Veränderung machst, dann gibt es auch negative Emotionen, weil du etwas verlierst. Und eine Veränderung gelingt eher dann, wenn du den Emotionen auch Raum gibst, wenn ernsthaft darüber gesprochen werden kann und wenn miteinander abgewogen werden kann, ist diese Veränderung jetzt eine Verbesserung oder ist es eine Verschlechterung? Denn wenn wir differenziert drauf schauen, dann ist in jeder Veränderung beides enthalten und es braucht ein emotionales und rationales Abwägen. Was ist es denn? Also ganz konkret für Change, und das wäre gleich auch meine Frage an dich, ob du dafür ein Beispiel hast. Ganz konkret für Change müssen wir mehr Aufmerksamkeit darauf legen, wer verliert eigentlich was, und das auch benennen und beschreiben. Wir müssen Raum geben, dass dies miteinander betrauert, bearbeitet, verabschiedet oder auch neu gestaltet werden kann. Das ist ja offen. Wir müssen auch nicht so tun, als gäbe es keine Verluste, sondern müssten Verluste und Gewinne gegeneinander halten, um dann einen möglichst ausgewogenen Fortschritt, ausgewogene Veränderung und eine Veränderung zu betreiben, die es machen sollen, auch mitgehen können. Mhm. Ich habe jetzt den Eindruck, dass wir eher ein bisschen abheben und dass es jetzt höchste Zeit ist, dass wir ein Beispiel bringen. Du hast ja in der Vorbereitung, ist dir etwas eingefallen, ja, was ich sehr passend finde.
Es war gar nicht so leicht, weil wir hatten ja überlegt, welche Praxisbeispiele können wir da anbringen. Und als wir da überlegt haben, haben wir gesagt, ja, okay, aber alle unsere Arbeiten haben ja irgendwo auch was mit Verlust zu tun. Und ist es jetzt nicht banal, darüber zu sprechen? Und mir fiel dann doch mit etwas Abstand ein Beispiel ein, das sich ja oft wiederholt. Ich gehe mal darauf ein, wir begleiten eine Organisation, die aus einer, ich sage jetzt mal, länderspezifischen, so könnte man sagen, regionsspezifischen Autonomie kam, die diese Organisation bearbeitet in dieser Region ihr Geschäft und die Organisation und auch die Führungskräfte da drin und das Führungsteam hatten da das Gefühl, sie sind selbstwirksam, sie haben sich zwar an bestimmte Regeln und Routinen, soziale Praktiken würden wir jetzt vielleicht auch nochmal sagen, gehalten, aber sie hatten auch das Gefühl, als in der Führungsrolle, wir verantworten das, was wir ins Ziel genommen haben und wir sind verantwortlich für Gewinn und Verlust, könnte man sagen. So. Und diese Organisation hat aus Regionsteilen bestanden oder Ländergesellschaften, könnte man sagen, und wurden dann bundesweit zusammengefasst. Und das ging einher mit einem Autonomieverlust. Ich glaube, Sie würden es vielleicht selber gar nicht so bezeichnen. Aber uns fiel das in der Arbeit mit den Kundinnen und Kunden explizit auf, wie schwer das war, über diesen Verlust zu sprechen und wie viele Ausweichroutinen entwickelt wurden, um sich nicht dieser Diskussion und des Verarbeiten des Verlustes und auch dieses Schmerzes widmen zu müssen. Also sobald wir auch in der Arbeit jetzt zum Beispiel in diesen Führungsklausuren mit den Kundensystemen an den Punkt kommen und sagen, so, hier geht es um emotionale Verarbeitung dessen, was ihr nicht mehr habt, gab es ein Ausweichen und Abtauchen in viele Details, die man vorher zuerst klären müsste. Ich habe das bisher weniger als Verlustdiskussion empfunden, sondern eher, das ist ein Teil unseres psychodynamischen Arbeitens, das ist ein Verdrängungs-, Abspaltungsvorgang. Und das fiel mir nochmal ein. Und wenn man das jetzt nochmal als Verlusterfahrung betrachtet, kann man jetzt vor dem Hintergrund dessen, was wir auf Basis dieses Reckwitz-Buches diskutiert haben, auch einen neuen Schluss draus ziehen?
Ich würde sagen, deine Kunden und Kundinnen verhalten sich entsprechend des modernen Imperativs. Verluste werden ausgeblendet, Verluste werden kompensiert, es muss doch vorangehen. Und so wie du gesagt hast, sagen wir ja als Psychodynamiker, wenn du Unangenehmes abwehrst, dann führt es dazu, dass es dich auch Arbeitsenergie kostet und dass du nicht so effektiv bist in der Aufgabenerledigung. Und dein Impuls wäre, und du hast ja auch gesagt, was ihr versucht habt, das zu thematisieren. Und da gibt es Ausweichbewegungen, weil es schwer denkbar ist, wir verlieren was. Vielleicht bekommen wir es auch nicht zurück. Wir müssen es betrauern und überlegen, was wir dann für neue, passende soziale Praktiken an Selbstbestimmung, an Kooperation mit dem Bundesleitung aufbauen.
Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt drin. Solange ich verdränge und abspalte, muss ich mich dem Verlust oder diesem Loslassen nicht stellen. Denn was da passiert, ist, wenn ich es abgebe, ist es tatsächlich, du hast eingangs gesagt, irreversibel weg. Und dann tritt der Verlust ein. Also vielleicht ist das auch so ein Stück Selbstschutz. Wir haben ja dann mit dem Kundensystem weitergearbeitet und haben dafür gesorgt, doch in einer, würde jetzt sagen, in mehreren Schritten, dass es Formate gibt. Und wir haben, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Change-Ansatz, Formate oder Container oder Gelegenheiten, Haltestellen könnte man sagen, wo man auch Raum hat für emotionale Verarbeitung und jetzt könnte man sagen für Verlustverarbeitung. Und ganz zaghaft entwickelt sich da jetzt gerade was, dass man drüber reden kann, dass man die eigene Emotionalität ausdrückt, auch doch in diesem sehr macherorientierten System oder Führungssystem. Jetzt haben wir heute ja uns der Frage gewidmet, Thomas, was hat dieser Verlustbegriff von Reckwitz, der uns ja dazu schon fast genötigt hat, nach dem Lesen des Buches mit unserer Change-Arbeit zu tun. Und ich würde also für meinen Teil sagen, es ist eher eine Bestätigung für unsere Art, in Veränderungsprozessen zu arbeiten, dass wir neben all den Dingen, die natürlich zutreffen, ich brauche ein überzeugendes Ziel, ich muss Menschen mit ins Boot holen in der Veränderung, doch vor allem wichtig ist, dass man könnte sagen, Containments, Räume schafft in diesen Veränderungsprozessen, wo diese emotionale Verarbeitung eben auch von Verlust und vielleicht für mich als Learning auch nochmal das explizit zu machen, also diese Verarbeitung von Verlust in diesen Räumen zu ermöglichen und dass man die planen muss und dass man dafür Zeit einplanen muss und dass man dafür mutig auch bei den Auftraggeberinnen und Auftraggebern dafür sorgen muss, dass diese Räume tatsächlich organisiert werden können. Denn ohne ist es sozusagen eher ein Unterstützen von Verdrängung und Marginalisieren von Verlusten, die eintreten und wenig ehrliche Auseinandersetzung mit dem auch inneren Erleben der Beteiligten. So würde ich es jetzt mal festhalten wollen für mich.
Dann würde ich einen Schritt weitergehen und würde versuchen, was sind denn die Hauptbotschaften oder die Takeaways von unserem Gespräch? Zum einen haben wir gesagt, wenn Dinge verschwinden, Praktiken verschwinden, Gewohnheiten oder Menschen verschwinden, dann ist das etwas, was zum normalen Leben in Organisationen gehört. Und wenn sie uns schmerzen, dann sprechen wir von Verlust, denn die Voraussetzung von Verlust erleben ist, dass wir etwas lieb gewonnen haben, was dann dauernd weg ist. Mhm. Die zweite Kernbotschaft ist, Veränderungen sind auch mit Verlusten verbunden, weil ich will ja was Neues machen und muss etwas Altes aufgeben. Da kommt der Begriff des Verlernens auch hinein. Und Verluste machen umfangreiche, unterschiedliche negative Gefühle, die verdrängt werden, ausgesprochen werden, zum Rückzug führen. Und damit ist die dritte Botschaft: gute Veränderungsarbeit bezieht immer auch Verluste und deren Verarbeitung mit ein und führt zu einer abwägenden Haltung. Was wird besser? Und durch Veränderung werden auch Dinge besser. Und was verlieren wir? Und was müssen wir betrauern, weil es verschwindet? Und an dieser Stelle würde ich dich fragen, ob du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Abschlussbild zum Thema hast.
Habe ich, vielleicht ist es sogar ein Abschlussvideo, ich weiß es nicht. Also mir kam gerade das Bild, ich habe zum Beispiel so ein Ritual, wenn ich morgens aufstehe, dann schaue ich so aus unserem Fenster und schaue in den Garten und da stehen zwei Obstbäume, die wir gepflanzt haben, als unsere Söhne auf die Welt kamen. Einer davon ist ein Zwetschgenbaum und da wissen wir nicht so ganz genau, auch mit dem Gartenbauer, wie lange der noch stehen bleiben kann. Und ich mache mir das Beispiel, ich gehe dann auf einen Spaziergang und komme nach dem Spaziergang wieder zurück und morgens habe ich nur auf diesen Baum geschaut und wie die Vögel da zwitschern und wie der schon langsam da seine Knospen entwickelt und ich komme zurück und der Gartenbauer hat den Baum umgesägt, weil er nicht mehr gesund ist. Das wäre für mich ein Verlust. Und zwar vor allem deswegen, weil er für mich emotional mit meinen Söhnen verknüpft ist. Also müsste der weg und ich hätte kein Bild dazu, kein emotionales Bild dazu. Dann würde ich sagen, ja, das ist legitim, das macht Sinn. Aber in dem Fall wäre es ein echter Verlust.
Vielen Dank für dieses schöne, anschauliche Schlussbild. Damit verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freuen uns wie immer über eure Feedbacks und Anregungen und verbleiben bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Macht es gut.